Im Grunde genommen könnte man sagen, Norwegen braucht das überhaupt nicht. Es geht ja nicht darum, Norwegen für die deutsche Leserschaft neu zu erfinden, weil Norwegen ist schon so präsent für die Leser in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, wie überhaupt nicht nur dort, sondern auch in Frankreich, in Italien, in Großbritannien und so weiter. Es geht für mich um ein Vertiefen sozusagen, nicht um eine neue Vorstellung von der norwegischen Literatur in Deutschland.
Erik Fosnes Hansen, einer der prominentesten Vertreter der älteren Garde der norwegischen Gegenwartsliteratur. Bei uns bekannt geworden mit seinem Titanic-Roman Choral am Ende der Reise. Außerdem Träger des Willy-Brandt-Preises 2019, der ihm im Rahmen des Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse verliehen wird.
Well, you could say that Frankfurt, this book fair, it's the Olympics of literature.
Für mich sind die Tage der Frankfurter Buchmesse die Olympischen Spiele der Literatur. Sie schaffen Aufmerksamkeit. Deutschland ist für uns norwegische Autoren der wichtigste Absatzmarkt. Dort lesen noch viele Menschen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten. Ehrengast der Buchmesse zu sein, hat also eine immense Bedeutung. Und ich bin froh, diese Erfahrung machen zu dürfen.
I feel very lucky that I get the opportunity to experience this.
Die Reisereporterin Erika Fatland, mit 36 Jahren eine der jüngeren Stimmen der norwegischen Literatur und die Eröffnungsrednerin der diesjährigen Messe in Frankfurt, zusammen mit dem derzeit weltweit bekanntesten norwegischen Schriftsteller Karl Ove Knausgård, der soeben in Deutschland eine Ausstellung über den melancholischsten aller norwegischen Maler eröffnet hat, Edvard Munch.
Painting is very special for me. Still, when I just pick up one of my books with painting, I kind of get so excited.
Die Malerei bedeutet mir sehr viel. Ein gutes Gemälde löst in mir ganz unmittelbar sehr starke Gefühle aus. So heftig, dass ich weinen möchte. Die Malerei inspiriert mich. Ich bin ein sehr visueller Schriftsteller. Ich habe beim Schreiben und Lesen nicht Buchstaben, Worte oder Sätze vor Augen, sondern Räume, Gesichter und Landschaften.
Hunger und innere Kämpfe. Das Buch Land Norwegen von Knut Kortzen.
Norwegen ist zu Gast in Frankfurt. Und alle werden sie kommen. Bekannte Gesichter genauso wie neue und noch zu entdeckende Namen. 2019 ist das Jahr für die Norweger. Das Jahr, so nennt ein alter Freund Knausgårds, Thomas Espedal aus Bergen, sein jüngstes Buch, das rechtzeitig zum Gastlandauftritt erschienen ist. In diesem Buch ist die Rede von skandinavischen Autoren, die Ehrengäste eines Festivals seien. Wir reisen herum wie wandernde Bettler, heißt es darin. Wir sind die neuen Rebellen. Wir sind die neuen Idioten. Wir sind die neuen Träumer, wir sind die neuen Politiker, wir sind die neuen Clowns, wir sind es, wir sind die neuen Schriftsteller. Man muss dabei unweigerlich an das Festival der Frankfurter Buchmesse denken, das der 57-jährige Thomas Espedal freilich äußerst kritisch sieht.
Für mich ist es immer schon wichtiger gewesen, zu schreiben, als Bücher zu produzieren. Die Situation in Norwegen ist doch die, dass die Literatur zu einer Industrie geworden ist. Die Verleger, die Autoren, alle wollen sie Geld verdienen. Wir schwimmen eh im Geld in Norwegen wegen des Öls. Und plötzlich stellt sich dir die Frage, was ist überhaupt ein Schriftsteller? Ist er ein Marktschreier, der seine Ware anpreist? Ist er eine Comicfigur? Geht es tatsächlich darum, Geld zu verdienen? Was ist ein Autor? Mir geht es darum, festzuhalten, dass ein Autor einer ist, der schreibt. Das Ganze drumherum interessiert mich nicht, dieses ganze kommerzielle Ding. Frankfurt, die Buchmesse, der Gastlandauftritt. Nein, verflucht, das ist mir egal. Mir ist das unangenehm. Da ist so viel Geld im Spiel, so viele Verlage, Autoren, Zeitungsberichte, Bücher, Verfilmungen, so viel Nonsens. Worüber reden wir? Über das Schreiben. Darüber, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen und das so gut wie möglich. Ob das möglich ist in so einem System, ich weiß es nicht.
Is that possible in this system? I don't know.
Das Motto des Frankfurter Gastlandauftritts ist einem Gedicht entliehen. Der Traum in uns, wie Halldór Gudmundsson erklärt. Der Isländer hat 2011 den Ehrengastauftritt seines Heimatlandes besorgt. So erfolgreich, dass ihn die Norweger als Projektmanager für ihre Präsentation holten.
Der Traum in uns ist einem Gedicht von Olav Hauhauge, einer der großen norwegischen Dichter im 20. Jahrhundert, der den Drömen wie Berpo auf Norwegisch. Und das ist ein sehr schönes, kleines Gedicht, das unglaublich populär ist bei den Norwegern. Es wurde, glaube ich, mal im Rundfunk von den Hörern als bestes Gedicht der Norweger erkoren. Und da geht es darum, dass man einen Traum hat, dass die Herzen sich öffnen, dass die Blicke sich öffnen, dass der Traum sich öffnet und man mal hinkommt in eine Bucht, um die man nicht wusste. Und das ist auch ein bisschen der Sinn vielleicht von aller Literatur, aber auch der Sinn des Auftritts, dass wir hoffentlich irgendwas mit uns bringen oder zeigen können oder die Leser dazu bewegen, sich etwas zu nähern, wovon sie nichts wussten.
Wir sitzen in Oslo in Halldór Gudmundssons Büro bei Norla, Norwegian Literature Abroad. Und der gebürtige Isländer betont, wie ernst man nicht nur in seiner Heimat, sondern eben auch in Norwegen die Literatur noch nimmt.
Das sieht man in vielen der nordischen Ländern, aber nicht zuletzt in Norwegen und Island, dass die Literatur einen sehr großen Beitrag zur Identitätsstiftung, zur Selbstverständnisstiftung geleistet hat und dass man das noch immer an ihr schätzt und deswegen auch mehr auf Dichter hört als in vielen anderen Ländern.
Naja, also traditionell ist Norwegen ein poetokratisches Projekt. Das ist ein Wort, das von einem norwegischen Akademiker schon am Anfang des 20. Jahrhunderts geschöpft worden ist, also die Poetokratie. Weil Norwegen als Idee und als Gesellschaftssystem sehr eng mit den, sagen wir mal, Visionen der norwegischen Dichter im 19. Jahrhundert zusammenhing. Und so hat der norwegische Dichter oder Schriftsteller, er hat einen besonderen Stellenwert bekommen im Gesellschaftsleben.
Erik Fosnes Hansen in seiner Osloer Wohnung gleich hinter dem Königlichen Schloss sieht es ganz wie Halldór Gudmundsson und verweist auf die vielen Dichterstatuen, die man auf dem Weg durch die Osloer Innenstadt sehen kann. Henrik Ibsen vor dem Nationaltheater, ein paar Schritte weiter dann das Denkmal für Henrik Wergeland und schließlich jener Sockel, auf dem Bjørnstjerne Bjørnson thront, der erste skandinavische Literaturnobelpreisträger, der Verfasser der norwegischen Nationalhymne und der politisch engagierte Kämpfer für das allgemeine Wahlrecht.
Und so ist traditionell die Schriftstellerrolle hier bei uns eine politische Rolle gewesen. Nun, in den letzten 30, 40 Jahren hat das vielleicht ein bisschen abgenommen. Das mag mehrere Ursachen gehabt haben. Hamsun ist zum Beispiel eine Ursache. Hamsun war ja vor dem Krieg der beliebteste aller Norweger unter den Norwegern. Der war so unglaublich populär und Nobelpreisträger in Literatur außerdem. Und die Enttäuschung bei seinem Verrat in 1940, als Norwegen von Deutschland überfallen wurde, war so enorm, weil die Menschen, die Bevölkerung, haben sich das gar nicht erwarten können, dass er so einen tiefen Fall hätte haben können. Also mein Vater erzählte mir, dass ein wirklicher trauriger Tag während des Krieges kam schon einen Monat oder zwei nach der Invasion, als seine Mutter, meine Großmutter, die gesammelten Werke von Knut Hamsun aus dem Bücherregal riss und hat sie runtergebracht im Hinterhof und hat sie abgebrannt, weil sie war so böse auf diesen früher so bewunderten Dichter. Und da ist vielleicht den Norwegern nach dem Krieg zum ersten Mal klar geworden, dass Dichter zu sein heißt nicht notwendigerweise gescheit zu sein.
Da ist er erstmalig gefallen, der Name Knut Hamsun, der im Laufe dieser Reise immer wieder auftauchen wird. In ausnahmslos jedem Gespräch. Bei Karl-Ove Knausgård etwa, den man, als er in Schweden lebte, oft Hamsun rief, wie er in seinem Romanzyklus Mein Kampf erzählt.
It wasn't meant like that.
Das war kein Kompliment.
In the modern Sweden, Hamsun is looked upon as a kind of a reactionary.
Im modernen Schweden sieht man in Hamsun einen Reaktionär und hält seine Literatur für schrecklich altmodisch. Für mich, der ich ihn verehre, war es natürlich trotzdem sehr schmeichelnd, Hamsun genannt zu werden, auch wenn es gar nicht so gemeint war.
Auch der 67-jährige Per Pettersson, ein anderer heute großer Schriftsteller, erzählt in seinem jüngsten Roman »Männer in meiner Lage« davon, dass er als junger Mann von Bekannten oft spöttisch mit »Hallo Hamsun« angesprochen wurde.
In my generation, like Hamsun and Hemingway would be important.
Für meine Generation waren Hamsun und auch Hemingway sehr wichtig. Sie sind männliche Autoren in einem nicht so männlichen Sinne. Als junger Mann las ich alle frühen Bücher von Hamsun. Nicht Segen der Erde. Dieses Buch hasse ich. Es ist in seinem Blut- und Bodendenken faschistoid. Aber Hunger und vor allem Pan zeigen uns, dass Hamsun unser größter Prosaautor ist.
Es zählt zu den Mysterien, die sich kein norwegischer Autor erklären kann, weshalb jeder darüber spricht. Der größte norwegische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts war ein Sympathisant der Nazis, der Goebbels seine Nobelpreismedaille schenkte und 1945 einen Nachruf auf Adolf Hitler veröffentlichte.
So he can't be forgiven for that. Das kann man ihm nicht verzeihen. Deshalb befinden wir uns in diesem seltsamen Dilemma. Manche Leute sagen, seine Nazi-Geschichte müssen wir hinter uns lassen und einfach anerkennen, dass er ein großer Autor ist. Aber das geht nicht. Niemals wird bei uns eine Straße oder ein Platz nach ihm benannt werden. Gleichzeitig war und ist er nun einmal Norwegens größter Prosaautor. Mit diesem Zwiespalt müssen wir leben. Wir können nur sagen, er ist unser größter und er war ein Nazi. Punkt. Unser Dilemma mit ihm zeigte sich schon direkt nach Ende des Krieges, als die Norweger Hamsun wegen seiner Kollaboration mit der deutschen Besatzung erst in ein Altersheim und dann in die Psychiatrie steckten. Aber sie konnten ihn nicht verurteilen, weil auch sie damals schon wussten, dass Hamsun ihr bedeutendster Autor war. Um ein anderes politisch konträr gelagertes Beispiel zu nehmen, als Jean-Paul Sartre in den 60er Jahren die Regierung angriff, fragte der französische Innenminister den Präsidenten Charles de Gaulle, warum man Sartre nicht ins Gefängnis bringe. De Gaulles berühmte Antwort lautete, Voltaire verhaftet man nicht. Auf eine vertrackte Art und Weise verhielt es sich bei Hamsun nach 1945 ähnlich. Man konnte ihn nicht einfach ins Gefängnis werfen. Also dichtete man ihm eine Beeinträchtigung seiner geistigen Gesundheit an, obwohl er vollkommen klar im Kopf war. Sein wundervolles Buch Auf überwachsenen Pfaden legt davon Bericht Zeugnis ab. Ein wundervolles Buch, in dem Hamsun seine politische Haltung ausblendet. Es ist wie mit dem Elefanten im Raum. Es ist ein schönes Buch, eines seiner besten, finde ich. Es war natürlich sehr schlau, von diesem Bastard es zu schreiben. Ja, was soll ich sagen? Hamsun ist der Größte. Und er ist ein Nazi.
Now, so Hamsun is the greatest, and he is the Nazi.
Per Pettersson treffen wir auf dem größten Literaturfestival Norwegens, dem Norsk Literaturfestival in Lillehammer. Der einstige Austragungsort der Olympischen Winterspiele feiert 2019, dass vor 100 Jahren die Autorin Sigrid Undset in das kleine Städtchen am Nordufer des Mjøsasees zog und dort bis zu ihrem Tod lebte. Ihr Wohnhaus in Lillehammer, Bjerkebäck, ist heute ein schön eingerichtetes Museum. Aber es gibt ein Problem. Sigrid Undset, die Literaturnobelpreisträgerin von 1928, wird heute nahezu nicht mehr gelesen. Ganz anders Hamsun. Dessen Werk ist jedem norwegischen Schriftsteller nicht nur gegenwärtig, sondern geradezu heilig. Auch wenn das Gefahren birgt, so Erik Fosnes-Hansen.
Es ist äußerst gefährlich, Hamsun zu lesen, während man schreibt, merkt man als norwegischer Schriftsteller, weil irgendwie kommt etwas vom Duktus, vom Ton, von diesen skurrilen kleinen Fehlern, die er immer wieder macht, die alle eigentlich unübersetzbar sind, also kleine, formale Abweichungen vom richtigen Satzbau und so weiter. Es ist ein blendender Stil und äußerst gefährlich zu lesen, weil man kommt sofort in diesen Rhythmus hinein, aber einem fehlt natürlich das Genie. Und da kann man plötzlich ganz epigonisch werden und Hamsun-Sätze versuchen zu schreiben.
Dem kann die Reisereporterin Erika Fatland nur beipflichten, die mit Erik Fosnes-Hansen verheiratet ist. Sie ist den Großteil des Jahres unterwegs, vor allem in der vormaligen Sowjetunion und an den Grenzen des russischen Imperiums entlang, wovon sie in ihren Büchern »Sowjetistan« und »Die Grenze« berichtet. Als 2004 in Beslan im Nordkaukasus die gewaltsame Beendung der Geiselnahme von Schülern durch Terroristen 331 Menschenleben forderte, reiste Erika Fatland dorthin, um für ihr Buch »Orte der Engel« die Tragödie von Beslan und ihre Folgen zu recherchieren. Darin zitiert sie auch aus Knut Hamsuns Buch »Im Märchenland«.
Yes, that is a wonderful book. It's not his most well-known book, but I like it very much. It's a travel book. And
Im Märchenland zählt nicht zu Hamsuns bekanntesten Werken, aber ich mag es sehr. Es ist Reiseliteratur, eine Mischung aus Fiction und Non-Fiction, und man kommt Hamsun darin sehr nahe, weil er die Hauptfigur darin ist. Es lohnt sich für Männer wie Frauen gleichermaßen Hamsun zu lesen. Ich selbst habe Hamsun bereits in der Schule gelesen. Einmal in dieses Universum versunken, lässt es einen nicht mehr los. Wie Erik schon sagte, als Schriftsteller ist es gefährlich, Hamsun zu lesen. Sein Stil schleicht sich in deine eigene Sprache ein und bemächtigt sich deiner. Ich habe bei meinen Reisen in der ehemaligen Sowjetunion die Erfahrung gemacht, dass Hamsun dort ein hohes Ansehen genießt. Als ich in Beslan mein Buch über die Nachwirkungen der Geiselnahme schrieb, erkundigte ich mich vorsichtig bei meinen russischen Gesprächspartnern, ob sie mit Hamsuns Werk vertraut seien. Die beleidigte Antwort war, ob ich was von Gamsun gelesen habe? Natürlich, jeder hier kennt ihn. Gamsun ist ein Genie.
Familiar with Hamsun, and then they would say offended, Gamsun, of course I know Gamsun. Everyone knows him. He's a genius.
Erika Fatland ist eine der außergewöhnlichsten Autorinnen Norwegens. Die längste Zeit des Jahres verbringt sie im Ausland, in Weitwegistan, wie die Norweger diese fernen, kaum besuchten Länder gern nennen, sagt sie lächelnd.
I wouldn't say that Norway is boring.
Norwegen ist nicht unbedingt langweilig, aber die Welt ist nun mal groß und voller interessanter Orte, die es zu entdecken gibt. Man hört oft, die Welt werde kleiner und kleiner. Ich finde eher, dass viele Menschen dazu neigen, immer dieselben Orte aufzusuchen. Es war nicht von vornherein mein Plan, Reisebücher zu schreiben. Aber als ich Sowjetistan schrieb, mein Buch über Zentralasien, und dann Die Grenze, merkte ich, dass ich mich in das Genre der Reiseliteratur verliebt hatte. Es bietet einem so viele Möglichkeiten. Man kann ernst, poetisch und komisch zugleich sein. Man ist vollkommen frei.
So zurückhaltend, fast schüchtern, Erika Fatland auf dem Sofa ihrer Osloer Wohnung ihrem Mann Erik Fosnes-Hansen gegenüber sitzt, so selbstgewiss und frei von Ängsten bricht die 36-Jährige auf in die Welt und scheut dabei weder Mühen noch Gefahr. Ihr Drang, die Welt draußen zu erkunden, verbindet Erika Fatland mit einer anderen starken Stimme der norwegischen Literatur, mit Åsne Seierstad, die unter anderem Bücher über die Kriege in Tschetschenien und Afghanistan geschrieben hat. In ihrem jüngsten Buch »Zwei Schwestern im Bann des Dschihad« erzählt die 49-jährige Reporterin Åsne Seierstad davon, wie der Heilige Krieg in Syrien zwei junge Norwegerinnen so anzieht, dass sie sich dem Islamischen Staat dort anschließen.
Well, of course, there used to be something, you know, in drawing about wars, the fact that everything is sharper, everything has more colors or brighter colors because you know you might die tomorrow.
Ich hatte früher den Eindruck, im Krieg sei alles schärfer und farbenreicher. Man erlebe alles intensiver, weil man morgen sterben könnte. Mir fällt es schwer, das zuzugeben. Aber als ich in jungen Jahren nach meinem ersten Krieg in Tschetschenien als Berichterstatterin in Moskau lebte, kam mir das Leben dort fade vor. Das wahre Leben fand für mich im Kampfgebiet statt. Je älter ich allerdings werde, desto weniger interessiert mich das reale Kampfgeschehen. Vielmehr versuche ich zu ergründen, wie der Krieg Gesellschaften beeinflusst, auch solche fernab vom Kriegsschauplatz, etwa unsere in Europa. Weit entfernte Kriege, wie der im Irak oder Afghanistan, bringen in Europa Menschen dazu, sich zu radikalisieren. Diese Folgewirkungen von Kriegen interessieren mich heute weitaus mehr als jedes Schlachtgeschehen.
Bekannt geworden ist Åsne Seierstad in Deutschland mit ihrem minutiös recherchierten Buch »Einer von uns« über den Massenmörder Anders Behring Breivik. Sein Massaker in Oslo und auf Utøya am 22. Juli 2011 versetzte Norwegen in eine Schockstarre. Bis heute hat man das Regierungsgebäude in der Osloer Innenstadt, das durch den Sprengstoffanschlag stark beschädigt wurde, so belassen, wie es die selbstgebastelte Autobombe Breiviks zerstörte. Ein Mahnmal. Åsne Seierstad sieht einen Zusammenhang zwischen Breiviks tödlichem Hass auf die liberale norwegische Gesellschaft und der Hinwendung der beiden kaum volljährigen Norwegerinnen Ayan und Laila Juma zum Islamismus und Terrorismus.
Well, I see a connection in their ideology. Obviously, like he's a fascist, a right-wing extremist. They are Islamofascist, you know, Islamic State.
Ich erkenne durchaus eine Verbindung im Hinblick auf die Ideologie. Der eine, Breivik, ist ein Rechtsextremer, ein Faschist. Und die beiden anderen, Ayan und Laila Juma, sind offenkundig Islamfaschisten. Der islamische Staat, dem sie angehören, maßt sich das Recht an, Richter über Tod und Leben zu sein. Menschen umzubringen, die es angeblich nicht wert sind, weiterzuleben, weil sie ungläubig sind oder einem falschen Glauben anhängen. Diese ganze Wahnidee, eine Gesellschaft reinigen, säubern zu können von missliebigen Elementen, dieser Extremismus verbindet Breivik und Ayan und Laila Juma, obwohl sie selbst sich als größte Feinde betrachten würden. Auch Breivik stellte sich, bevor er mit dem Morden begann, die Frage, zu wem gehöre ich? Beide Bücher kreisen um diese Frage der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit.
Books are kind of books about belonging or not belonging or not finding place or looking for a place.
Auch Erika Fatland hat ein beeindruckendes Buch über Norwegen nach Breivik geschrieben. Die Tage danach. Erzählungen aus Utøya. Für die Norweger ist das Jahr 2011 als das Jahr ohne Sommer im kollektiven Gedächtnis verankert.
Im Jahr des Anschlags selbst, 2011, war dieses Thema natürlich omnipräsent. Bücher und Filme beschäftigten sich damit. Heute ist der Anschlag nicht mehr so gegenwärtig wie unmittelbar danach. Ob er unser Land verändert hat? Es ist schwer, darauf eine Antwort zu finden. In der Zeit unmittelbar nach dem Anschlag hatte man definitiv den Eindruck, dass er das Land verändert habe. Er hat Norwegen zeitweilig eine gewisse Ernsthaftigkeit verliehen, die das Land davor nicht hatte, dies aber im Laufe der Jahre auch wieder verloren hat. In Norwegen ist heute wieder Normalität eingekehrt. Ich halte das für verständlich und gut.
Tends to go back to normal again, and I think that is also a good thing that Norway is back to normal.
Während die einen ganz reale Kämpfe literarisch verarbeiten, widmen sich andere den inneren Kämpfen, dem Ringen mit sich selbst. Kein Schriftsteller ist da so radikal wie Karl Ove Knausgård, der Verfasser des Romanzyklus Min Kamp, Mein Kampf, der ein Welterfolg wurde. Aber auch viel Häme und Kritik abbekam, insbesondere in Norwegens Nachbarland Schweden, wo Knausgård lange lebte. Dort machte man ihm sogar den Vorwurf, ein faschistischer Autor zu sein, wie er bereits 2015 erzählte.
Very, very strangely, because I think what I do is exact opposite of that. I mean, I write about failures in life. I write about all the small things in life.
Eine sehr seltsame Reaktion, finde ich. Ich schreibe über mein alltägliches Versagen, über meine Fehler und Schwächen und meinen Kampf mit ihnen. Faschismus ist doch das genaue Gegenteil davon, die Feier des Starken. Ich kenne den Grund für diesen Vorwurf. In Schweden ist die politische Korrektheit beherrschend. Unter ihren Radar gerät automatisch, wer ehrlich ist und die Dinge beim Namen nennt. Wenn ich also zum Beispiel darüber schreibe, wie frustrierend es sein kann, als Vater den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und sich um die Tochter zu kümmern, dann rufen die Wächter der politischen Korrektheit, Karl Ove Knausgård ist gegen den Feminismus. Und wenn ich ein Antifeminist bin, bin ich gleich ein Faschist. Und wenn ich ein Faschist bin, dann bin ich Anders Behring Breivik. Denn der wendet sich in seinem Manifest ja auch gegen die politische Korrektheit und ist auch ein Antifeminist. Solche Assoziationsketten laufen da ab und sie killen dich. Das alles ist natürlich dumm. Wenn Literatur irgendetwas bewirken kann, dann ist es das Gegenteil dessen, was Faschismus und Narzissmus wollen.
Literature is the exact opposite of, if it's any good, it's the exact opposite of fascism or narcissism or whatever.
Karl Ove Knausgård sei ein Hyperrealist, heißt es oft, weil er Szenen aus dem Familienalltag in nachgerade exzessiver Genauigkeit extrem detailliert schildert. Ein Etikett, mit dem Knausgård bei einem Treffen 2017 nicht allzu viel anfangen konnte.
Yeah, but when I was writing it, I thought it was an experiment in realistic writing. And I'm not going very far. I think you could go much, much further into that realm of realism.
Als ich schrieb, hielt ich das, was ich tat, für ein Experiment im realistischen Erzählen. Ich glaube nicht, dass ich besonders weit gehe. Man könnte da noch viel weiter gehen. Wenn man alles im Detail beschreibt, begibt man sich in Gefahr, den Leser zu langweilen. Die Dinge drohen, ihre Bedeutung zu verlieren. Mir geht es ja um Relevanz. Der einzige Ausweg liegt in der Art, wie man von all dem erzählt. Für mich geht es darum, durch das Beschreiben von Details ein Gefühl der Präsenz hervorzurufen, das Gefühl, in der Welt zu sein. Diese Art von Weltwahrnehmung gelingt mir nur beim Schreiben, nie im alltäglichen Leben. In meinem Lebensalltag stellt sich dieses Gefühl der Präsenz nahezu nie ein. Meinetwegen nennen wir es Hyperrealismus.
Hyperrealism, yeah, maybe.
Karl Ove Knausgård, der heute in London lebt, nennt das, was er anstrebt beim Schreiben, in einem seiner autofiktionalen Bücher lieber Hamsuns Nähe des Augenblicks. Ursprünglich, das wissen seine Leser, wollte Knausgård Maler werden. So verwundert es nicht, dass er sich in seinem jüngsten Buch So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche mit Edvard Munch befasst und darin dessen Werk mit dem seines Zeitgenossen Hamsun vergleicht. Inwiefern aber hat Munch Knausgård beeinflusst?
That's a good question, because I do write very long books, and I think they are very unprecise in a way. It's what they call loose, baggy novels.
Eine gute Frage. Ich schreibe ja sehr lange Romane, die in mancher Hinsicht unpräzise und unförmig sind. Gleichzeitig bin ich aber ein Autor, der sehr visuell zu schreiben versucht. Mir geht es immer darum, Szenen zu kreieren, nicht Wörter. In der Hinsicht beneide ich Maler, darum, dass sie auf so wenig Raum so viel auszudrücken vermögen. Vincent van Goghs Gemälde sind malerisch ungeheuer stark. Aber Edvard Munchs Gemälde tangieren uns emotional in besonderem Maße. Es sind Seelenlandschaften. Sie wühlen uns auf. Beim Schreiben bemühe ich mich wie Munch um das Evozieren von starken Gefühlen. Das geschieht allerdings auf Umwegen, über Wörter, Gedanken und Abstraktionen. Nichts spricht uns emotional so unmittelbar an wie ein Gemälde.
That you want to evoke emotions and feelings, and you do it through letters and abstractions.
Einer, der Knausgård seit langem sehr gut kennt, ist Thomas Espedal aus Bergen an der Westküste Norwegens. Auch er ein Meister der Autofiktion, wie sein Buch Bergeners illustriert. Wobei der Unterschied der ist, dass Espedal das Mittel der Verdichtung wählt, wo Knausgård dem Prinzip der Ausdehnung folgt. Was dazu führt, dass der eine schmale, der andere ziemlich umfangreiche Bücher schreibt. Bei aller Unterschiedlichkeit schätzt Espedal seinen Freund Karl Ove Knausgård sehr, der mit ihm gemeinsam die Bergener Schriftstellerakademie besuchte.
I admire his work very much. One good thing about Bergen
is, ich verehre seine Arbeit sehr. Eine gute Sache an Bergen ist, dass es hier an der Universität eine Schriftstellerakademie gibt. Das ist ein sehr gutes Umfeld für Autoren. Ich schreibe ja nicht isoliert. Mit diesem romantischen Bild des einsamen Dichters kann ich nichts anfangen. Ich befinde mich in einer ständigen Diskussion mit anderen Autoren. Und ich werde von ihnen beeinflusst. In einer unserer Diskussionen damals in Bergen ging es um das Genre des Romans und die Frage, ob und wie man überhaupt noch Romane schreiben könnte. Karl Ove war da sehr entschieden. Wir müssen etwas ändern, meinte er. Die norwegische Gegenwartsliteratur erschien uns allen als sterbenslangweilig. Romane mussten doch mehr sein als eine Einschlafhilfe. Karl Ove war einer derjenigen, die sagten, warum sollte Literatur nicht unangenehm sein? Und zwar für den Autor selbst genauso wie für andere reale Personen, die allesamt namentlich genannt werden würden im Roman. So könnte die Literatur tatsächlich das Leben verändern, ob nun zum Guten oder zum Schlechten. Das war unsere Überzeugung. Uns war bewusst, dass das Gefahren barg. Man experimentierte ja in gewisser Weise mit seinem Leben und dem Leben anderer. Also musste man vorsichtig vorgehen. Die Diskussion darüber, wie weit man dabei gehen darf, ist nicht abgeschlossen. Manch einer sagt nicht zu Unrecht, damit kannst du Leben zerstören. Karl Ove ist diesen Weg gegangen. Und er ist ihn auf eine äußerst brutale Weise gegangen. Brutal vor allem gegen sich selbst. Ich konnte das nicht. Ich hatte nicht den Mut. Also entschloss ich mich, einen anderen Weg einzuschlagen und mich auf die Sprache zu konzentrieren. Auch ich nahm mir Menschen aus meinem persönlichen Umfeld zum Vorbild, aber ich versuchte, sie mit Hilfe meiner Sprache in etwas anderes zu verwandeln. Karl Oves Sprache ist Prosa und er ist sehr gut darin, Details zu erinnern und Geschichten zu erzählen. Aber mich interessiert etwas anderes. Was können diese Geschichten mit der Sprache machen? Und was können diese Personen mit Sprache machen? Das ist der Unterschied. I'm interested to see what these stories can do with language and what these persons can do with language. That's the difference.
Einer, der den heute 50-jährigen Knausgård auch gut kennt, ist der 10 Jahre ältere und hierzulande noch nahezu unbekannte Thyre Erik Lund. Ihn lobt Knausgård als größten Prosa-Autor seiner Generation. Er sei unglaublich wild. Das kann man wohl sagen. Thyre Erik Lund lebt nicht in der Stadt. Er lebt auf dem Land, etwa 80 Kilometer von Oslo entfernt, am Tyrifjord in Östmodim. Dort betreibt er einen kleinen Bauernhof, das, was man in Norwegen einen Småbruk nennt. Auf dem veranstaltet er seit 2011 ein Mini-Literaturfestival, auf dem auch Karl Ove Knausgård schon gelesen hat und einen der dort gereichten Elchburger verzehrte, wie Thyre Erik Lund erzählt, was auch deshalb lustig ist, weil der langgewachsene Knausgård früher den Spitznamen Elch trug. Thyre Erik Lund ist mit dem Auto nach Oslo gekommen. Er liebt es, Auto zu fahren, wie er ausgiebig erklärt. Er habe als junger Mann mit der Familie schon halb Afrika im Auto durchquert. Auch zur Frankfurter Buchmesse werde er natürlich mit dem Auto anreisen. Überhaupt, mit dem Auto zu fahren, langsam und auch gerne abseits der Autobahnen auf Landstraßen, das sei eine Kunst, erklärt er in dem Osloer Café, das er für das Interview vorgeschlagen hat. Sofort denkt man an den sich in Rage redenden Thomas Olsen Mybråten, sein literarisches alter Ego in Lunds Roman »Das Graben-Ereignis-Mysterium«. Einen Mann, der in bester Thomas Bernhardscher Übertreibungskunst über Norwegen, Gott und die Welt herzieht. Zudem ist er auch noch ein philosophischer Agronom, was einen stark an Thomas Bernhard erinnert, der als Bauer zu Natal gern Traktor fuhr.
Ja, yeah, sure. In that time in 1999, when this snow came out, I had read a lot.
Natürlich. Die Einflüsse von Thomas Bernhard auf dieses 20 Jahre alte Buch sind offensichtlich. Ich habe ihn in den 90er Jahren ausgiebig gelesen und seine erzählerische Kraft genossen. Er sagte mir durch seine Bücher, hab keine Angst. Mach einfach, was immer du machen willst. Halte nichts zurück.
Don't hold it back.
Leg los.
Don't be afraid.
Du musst dich vor nichts fürchten.
Go on. You have nothing to be afraid of.
Thyre Erik Lund, Selbstbeschreibung Crazy Madman, ist der schräge Anarch der norwegischen Gegenwartsliteratur. Er schreibt über die Hölle des Norwegischseins, dieses lebensgefährliche Norwagizitätsgefühl, wie er es nennt. Gemeint ist damit die norwegische Harmoniesucht, der Snillisme, eine Form der sozialen Korrektheit. Sie führt dazu, so schreibt es Lund in seinem hellsichtigen Roman, dass die Medien die abweichenden, schlechten Meinungen totschwiegen. Und in einer solchen Medienaktion wurde ich wie ein wilder Lachs eingefangen, der sich zwischen Zuchtlachs befand, um die Milch aus ihm zu quetschen, ihn in einem Meinungsmuseum einzulagern. Vermutlich ist Thyre Erik Lund so etwas wie der wilde Lachs, abseits der allzu braven, stipendiengenährten Staatsförderungs- bzw. Aquakultur der norwegischen Literaturszene. Einfangen lässt er sich jedenfalls nicht. Und dass er ein umtriebiger und vielseitiger Mensch ist, merkt man schon daran, dass er nicht allein Autor ist, sondern auch Kleinbauer, der zudem als Schreiner gearbeitet hat.
Yes, I have been. Now I'm running a company of 7 employees.
Ja, Schreiner bin ich auch mal gewesen. Jetzt bewirtschafte ich einen kleinen Bauernhof und habe 7 Angestellte. Davor bin ich Antiquar gewesen. Diesen Laden habe ich aber wieder verkauft. Ich bin das, was man in Norwegen und Schweden einen Mangsischlare nennt. Ich bin einer, der vieles macht, der auf ganz verschiedenen Gebieten tätig ist. Das spiegelt sich auch in meinem Schreiben wider. Denn wer ein Mangsischlare ist, der kann über alles schreiben, auf ganz verschiedenen Levels. Der kann sich verschiedenster Genres bedienen. Soweit ich weiß, bin ich einer der wenigen Kleinbauern und Romanciers in Norwegen.
Die Geldpest, so schreibt es Thyre Erik Lund, überfällt unsere Identität. Vor 50 Jahren, 1969, entdeckten die Norweger große Erdöl- und Gasvorkommen vor ihrer Küste. Quellen, die bis heute sprudeln und dem einst bettelarmen Land einen Reichtum bescherten, mit dem nicht alle gleichermaßen gut umgehen konnten. Man sei so stinkreich, hatte schon Erik Fosnes Hansen gesagt, dass man über die Finanzkrise einfach hinweggeflogen sei. Aber weil das schon wieder viel zu sehr nach einer Meinung riecht, die allzu viele teilen, entwickelt Thyre Erik Lund lieber seine ganz eigene Sicht auf den ebenso geächteten wie geachteten Hamsun. Eben erst ist in Norwegen ein Essayband von Lund erschienen, in dem er mit Knut Hamsun hart ins Gericht geht, so kann man lesen. Wie also steht Thyre Erik Lund zu seinem Werk?
One of those essays I'm publishing now.
Das ist zugegebenermaßen ein ziemlich harsches Resümee von Hamsuns Werk. Für mich sind seine Bücher MacGuffins. Ein MacGuffin, so wie Hitchcock ihn definiert hat, ist etwas, das die Handlung auslöst und vorantreibt, ohne selbst von größerem Nutzen zu sein. Eine leere Box, die man aber einfach nicht los wird. Wir werden Hamsun nicht los. Jeder norwegische Schriftsteller ist gezwungen, ein Verhältnis zu Hamsun zu haben. Seine frühen Romane Hunger und Mysterien werden oft als Beginn der Moderne in Norwegen betrachtet. Ich bin mir da nicht sicher. Seine Literatur ist doch eher Angeberei.
Modernistic novels in Norway, but I'm not sure actually. It's show off.
Einer der vorherrschenden Schreibstile in Norwegen sei der Askildsen-Stil, hatte uns Thyre Erik Lund noch mit auf den Weg gegeben. Kjell Askildsen ist so etwas wie der Übervater der norwegischen Literatur. Gerade 90 Jahre alt geworden, seziert Askildsen in seinen brutal präzisen Kurzgeschichten Eheleben und Sexualmoral. Längst sind seine Texte zur Schullektüre avanciert. Erblindet ist er mittlerweile, jener Schriftsteller, der für den Großteil der norwegischen Autorinnen und Autoren der größte überhaupt ist. So verwundert es nicht, wenn Haldor Gudmundsson sagt:
Ich finde natürlich, dass Kjell Askildsen einer der ganz, ganz großen Prosaisten Norwegens ist und dass er besonders natürlich in seinen Kurzgeschichten, aber auch einfach in seinem unglaublich schön knapp formulierenden Stil, da hat er eine ganz einzigartige Stellung in der nordischen Kurzprosa, würde ich sagen. Also ich glaube, Askildsen ist einer der Autoren, den man immer wiederentdecken kann. Ich würde ihn eigentlich mit Borges vergleichen, einen nordischen Borges in dem Sinne.
Hat es gar nicht geplagt, dann ist es
geschmolzen.
Kjell Askildsens Frau Gina Gjertsen hat in ihr Haus eingeladen, von wo aus man eine fantastische Sicht auf den Oslofjord hat. Sie reicht Sekt, man prostet einander zu. Askildsens norwegischer Verleger sowie sein deutscher Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel sind auch anwesend. Askildsen selbst sitzt da, lächelt und sagt oft, well, well, wohl, wohl. Bei Tisch ruft dieser gebrechliche Greis fröhlich dazu auf, sich mit einem Glas Wein in die Herrlichkeit hineinzutrinken. Man denkt bei seinem Anblick an seine Geschichte, Thomas Fs letzte Aufzeichnungen für die Allgemeinheit. Darin geht es um einen allmählich furchtbar alten Schriftsteller, der über das Sterben nachdenkt. Wenn wir sterben, hören wir wenigstens auf, uns selbst zu widersprechen, ist so ein Satz daraus, der hängen bleibt. Ein anderer lautet, wer nichts hat, für das er lebt, hat nichts, für das er sterben kann. Die Runde um den verehrten Schriftsteller redet, Kjell Askildsen schweigt. Dann schaut er unvermittelt auf und sagt, was ihm beim Schreiben immer am wichtigsten gewesen sei. Für Askildsens Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel eine sehr bezeichnende Aussage.
Kjell Askildsen freut sich, dass seine Erzählungen Schulstoff sind und in Abiturprüfungen aufgegeben werden zur Interpretation, denn er sagt, seine Geschichten beschreiben menschliche Situationen, Konflikte, aber sie haben am Ende keine Moral im Sinne von einer Moralität der Geschichte und das folgert daraus, sondern es sind offene Erzählungen, die auch gerade in der Bewertungsebene offen sind. Und er findet, das ist gerade besonders gut, dass junge Leute mit solchen Geschichten zu tun haben, die eben nicht so eine Lehrmoral am Ende enthalten.
Askildsen entstammt einem strenggläubigen, pietistischen Haushalt. Sein ältester Bruder durfte zu Hause keine Musik hören, weil das als sündig und gottlos galt. Die Urerfahrung des mittlerweile fast verstummten Kjell Askildsen aber, an die sein norwegischer Verleger erinnert, war diese. Als Kjell Askildsens erstes Buch erschien, sandte er es, versehen mit einer Widmung, seinem Vater. Der aber verbrannte es kurzerhand. Es folgte die anschließende Verbannung dieses Buches aus der Stadtbücherei wegen zu expliziter Szenen. Heute ist Askildsens Œuvre in etliche Sprachen übersetzt und norwegische Autoren wie Per Petterson verehren ihn. Und doch, sagt Per Petterson, habe sich an der Rolle des Autors einiges geändert.
Literatur genießt in Norwegen einen recht hohen Rang und Stellenwert. Und gleichzeitig ist sie so wie anderswo auch ein Randphänomen. Es gibt heute den Respekt nicht mehr, der noch Schriftstellern wie Henrik Ibsen entgegengebracht wurde. Wenn Ibsen etwas sagte, nahm es die ganze Nation wahr. Diese Wertschätzung der Literatur endete vermutlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Heute erreichen nur noch wenige Schriftsteller ein großes Publikum. Und ich glaube auch, dass keiner von uns in der Weise und Rolle ernst und wahrgenommen werden möchte, wie noch zu Ibsens Zeit. This kind of role in society. And you know, now it's like streaming and you're. Es gibt Streaming-Dienste, alle möglichen Plattformen, von denen man sich nicht nur Filme, sondern natürlich auch Bücher herunterlädt. Das Lesen hat sich verändert. Das gedruckte Buch verliert an Bedeutung. Ich selbst verkaufe zwar sehr viele Bücher, aber das heißt nicht, dass ich in der norwegischen Gesellschaft eine größere Rolle spielen würde. Es ist nicht so, dass aus meinen Büchern im Parlament zitiert werden würde. Gut, ein einziges Mal ist das geschehen. Ich war immer schon politisch links eingestellt, aber ich kann nicht erkennen, dass das meine Bücher beeinflusst hätte. Natürlich ist mein literarisches alter Ego kein Reaktionär oder Populist. Das bekommt der Leser schon mit, aber das muss gar nicht ausgesprochen werden. Das teilt sich subkutan mit. Den gesellschaftskritischen Blick, den ich mit meiner Figur Arvid Jansen oder anderen meiner Charaktere teile, habe ich schon immer. Es ist für mich selbstverständlich. Das ist nichts Besonderes. Die meisten norwegischen Gegenwartsautoren sind links.
I don't spend much time thinking about it. It's just like that and everybody sort of accepts it because most writers in Norway are left-wing.
Der Staat fördert seine Autorinnen und Autoren. Von jedem Buch, das man in Norwegen veröffentlicht, werden Autor und Verlag automatisch 1000 Exemplare von den Bibliotheken des Landes abgekauft. Und das ist nicht die einzige Absicherung.
Well, it's very different. A lot of writers in Norway, they live on stipend, because you have a lot of stipends.
Das ist ganz unterschiedlich. Viele norwegische Autorinnen und Autoren leben von Stipendien. Von diesen Stipendien haben wir hier einige, was ich sehr gut finde. Denn von Preisen und Auszeichnungen kann man nicht gut leben. Von Lesungen in Buchhandlungen oder auf Festivals ebenso wenig. Ich habe früher viele Lesungen bestritten, jetzt nicht mehr. Ich kann heute glücklicherweise von den Verkäufen meiner Bücher leben.
Ich lebe hauptsächlich von Sales now. I didn't used to sell so much, but now I do. So that's enough for me.
Das Leben als Autor ist oft genug ein Hundeleben, kein Hummerleben, wie Erik Fosnes Hansen seinen neuen Roman nennt. Am Vorabend ist er, weil er nebenher als Restaurantkritiker arbeitet, mit seiner Frau im Restaurant Hapolati essen gewesen. Benannt, wie könnte es anders sein, nach einer Figur Knut Hamsuns. Hapolati, so heißt eine Kaufmannsfigur in Hamsuns Roman Hunger. Beide, Erik Fosnes Hansen und Erika Fatland, blicken der Frankfurter Messe voller Vorfreude entgegen. Die Zeit dort fern der Heimat, sagt Erika Fatland, lasse einen weniger an die verfahrene politische Situation zu Hause denken. In Norwegen ist seit 2013 die Fortschrittspartei, eine rechtspopulistische Partei, Teil der von Konservativen geführten Regierung. Sie stellt unter anderem den Finanz- und Justizminister und stolpert von Skandal zu Skandal, sodass mittlerweile der fünfte Justizminister im Amt ist. Es ist jämmerlich, sagt Erik Fosnes Hansen. Auch Erika Fatland schüttelt den Kopf.
Oh, I find it so depressing, the current political situation. It really makes me in a bad mood. And when I'm traveling and I'm longing for home,
wenn ich reise und mich nach meiner Heimat sehne, dann reicht es manchmal schon, ein norwegisches Nachrichtenportal anzuschauen, um von jedem Heimweh kuriert zu sein. Bei den Kommunalwahlen hat gerade eine Protestpartei Erfolge erzielt, die nur ein Wahlziel hatte, die Straßengebühren abzuschaffen. Das ist doch niederschmetternd. In Bergen bekam diese neue Partei auf Anhieb 16,7% der Stimmen.
They seem to be getting a lot of voters in Oslo and Bergen. And I mean, we have so many.
Wir haben gerade so viele globale Krisen mit Flüchtlingen, Kriegen, der Klimawandel. Und dann ist für viele Norweger das Hauptproblem die Abschaffung der Maut.
Eine Frage ist am Ende der Begegnung noch offen. Sie ist privat, nicht politisch. Wie eigentlich lebt es sich als Schriftstellerpaar zusammen? Darauf fallen die Antworten von Erika Fatland und Erik Fosnes Hansen unterschiedlich aus.
Wunderbar, sag sie ihm, es ist wonderful.
It is wonderful. It is a very special job.
Natürlich ist das wundervoll. Auch wenn Erik Romane schreibt und ich hauptsächlich Non-Fiction, ist das Schreiben der Bücher und ihre Rezeption doch recht ähnlich. Erik ist mein erster Leser und ich bin seine erste Leserin. Und natürlich nehme ich jeden seiner Verbesserungsvorschläge unendlich dankbar auf.
Happily accept his suggestions without being the least offended. But well, I'm not that.
Nein, im Ernst. Ich bin nicht so oft zu Hause. Aber wenn ich hier bin, wünsche ich mir manchmal, dass mein Mann wie jeder andere das Haus morgens verlässt, so dass ich mich in Ruhe auf meine Arbeit konzentrieren kann. Aber meistens ist es großartig und wir unterstützen einander.
Also man ist als Schriftsteller nicht einsam, das ist ein Mythos, das ist eine einsame Wirklichkeit. Ganz im Gegenteil, mir kommt es vor, als ob ich und wir begegnen unglaublich vielen Menschen durch unsere Arbeit. Aber es ist klar, dass die Arbeit an sich findet meistens ganz allein statt. Und ich finde es eigentlich recht schön, dass Erika hier ist und wir einander Gesellschaft leisten können. Und dann,
du bist meistens alleine. Ich bin gerade von einem dreimonatigen Trip im Himalaya zurückgekommen.
Kleine Korrektur hier, wenn meine Frau zu Hause ist, dann ist es ganz, ganz schön, dass wir einander Gesellschaft leisten können.
Erik Fosnes Hansen hat große Erwartungen an den Gastlandauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse. Es geht, sagt er am Ende, um viel.
Also nicht nur nach Frankfurt zu fahren mit Kronprinzessin und Zug und Lokomotive und so und sagen, hier sind wir sind die Norweger, guten Tag, dürfen wir uns vorstellen. Nein, es geht vielmehr darum, erstens das zu feiern und zweitens denke ich daraus auch, nicht nur engere Beziehungen zu knüpfen zwischen unseren Literaturen, sondern auch zu wirklichen Auseinandersetzungen und Begegnungen zwischen den Literaten zu kommen.
Hunger und innere Kämpfe. Das Buch Land Norwegen von Knut Kortzen. Es sprachen Thomas Albus, Rahel Comtes, Constanze Fennel, Johannes Hitzelberger, Stefan Merki, Clemens Nicol, Friedrich Schloffer und der Autor. Technik Susanne Harasim, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.